Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung von Freitag, den 20. Februar 2026. Ich bin heute den ganzen Tag im Zug unterwegs, deswegen haben wir für heute wieder eine Sendung mit einem Interviewgast vorbereitet. Und der ist diesmal Maximilian Pichel. Max ist ein Rechts- und Politikwissenschaftler und Experte für alles rund um Migration und Rechtsstaat. Außerdem ist er Professor an der Frankfurt University of Applied Science und unterrichtet dort Recht der sozialen Arbeit. Wir haben mit ihm über alle möglichen Themen rund um Migration gesprochen, unter anderem Migration als Wahlkampfthema, wie das GEAS funktioniert oder vielleicht auch nicht so gut funktionieren wird, wie Dänemark und Italien an die Europäische Menschenrechtskonvention ran wollen und was für Alternativen es eigentlich dazu gibt, die Asylgesetze einfach immer weiter zu verschärfen, so wie es in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Ich steige einfach mal ein mit der Frage, wegen der ich dich angefragt habe. Nämlich hast du auf Blue Sky geschrieben, dass es, also sinngemäß, ich lese jetzt nicht vor, dass es vielleicht gar keine so gute Idee sein könnte, dass das Thema Migration und Integration und so weiter beim Innenministerium liegt. Erklär doch mal, warum du das meinst.
Ja, also ich würde sagen, das Thema Migration und Integration ist eigentlich ein totales Querschnittsthema. Also da geht es um soziale Fragen, also die Fragen, wie jemand im Sozialstaat vielleicht Leistungen bekommt, wie gesundheitliche Problemlagen ausgestaltet sind. Da spielen Familienfragen mit rein, also wie funktioniert die Betreuung von Kindern, wie können Familien, die neu zugewandert sind oder hierher geflohen sind, unterstützt werden. Da spielen aber auch außenpolitische und entwicklungspolitische Fragen mit rein, wenn man versucht, Fluchtursachen beispielsweise zu bekämpfen oder sich Fragen zu stellen, wie kann man Menschen unterstützen, die in den nahen Herkunftsländerregionen in Flüchtlingscamps untergebracht sind. Wir haben aber das Problem, dass wir in Deutschland und auch in der gesamten EU dieses Thema Migration sehr stark monopolisiert haben in der Innenpolitik und das schon seit Jahrzehnten. Das heißt, Migration wird immer unter einer spezifischen innenpolitischen Brille beobachtet. Und das ist insbesondere die Gefahrenabwehr. Also Migration wird immer erstmal als eine mögliche Gefahr für die Sicherheit und Ordnung betrachtet. Dafür sind Innenministerien ja zuständig. Also Polizei, Verfassungsschutz, Geheimdienste. Und die innenpolitischen Entscheidungen, die da getroffen werden, die framen ja Migration immer als so eine mögliche Bedrohung, ja, als ein Wagnis. Und dementsprechend wird auch immer sehr stark innenpolitisch und auch ordnungspolitisch zugegriffen auf Migration und die entsprechend reguliert. Und man kann das wirklich auch gut sehen, also die gesamte Asyl- und Migrationsgesetzgebung, die läuft vorrangig über das Innenministerium. Und da können wir einfach sehen, dass wir eigentlich in 70 Jahren Migrationsgeschichte aus dem Innenministerium fast immer nur Verschärfungen gesehen haben. Asylrechtsverschärfung folgte auf Asylrechtsverschärfung. Und wenn dann mal das Sozialministerium oder das Arbeitsministerium oder Familienministerium irgendwie mit eingebunden war, dann gab es schon immer mal wieder Korrekturen und den Versuch, humanitäre Spielräume oder auch Integrationsangebote auszuweiten. Aber insgesamt ist das ganze Thema einfach total überwölbt von diesem innenpolitischen Gefahrennarrativ.
Wenn wir seit 70 Jahren Verschärfung auf Verschärfung betreiben, dann müsste ja eigentlich, also ich meine, 70 Jahre ist eine lange Zeit, da kann man sehr, sehr viele gute Dinge tun. Eigentlich müsste dann ja jetzt alles in Ordnung sein. Scheint mir aber nicht so. Was haben diese Verschärfungen gebracht?
Also bei dieser Verschärfungsorgie, würde ich jetzt mal sagen, die wir seit 70 Jahren erleben, da spielt auch immer sozusagen der Anspruch des Staates mit rein, wir kriegen Migration irgendwie kontrolliert. Wir können Migration so ein bisschen wie so ein Wasserhahn auf- und zudrehen. Ja, und das ist ja auch genau das, was in der politischen Diskussion immer bespielt wird, gerade auch von der extremen Rechten, die dann immer vor dem Kontrollverlust des Staates warnt, vor ungezügelter Migration. Migration ist historisch betrachtet der Normalfall und nicht die Ausnahme. Menschen haben sich schon immer hin und her bewegt. Europa ist ein Kontinent, der Zuwanderung, lange Zeit sogar eher der Auswanderung, wenn man sich natürlich mal historisch betrachtet, wie viele Menschen in die Vereinigten Staaten von Amerika geflohen sind, auch aus religiöser Verfolgung. Das heißt, Migration ist eigentlich was Alltägliches. Und viele Fluchtentscheidungen entspringen ja ganz unterschiedlichen Motivlagen. Die entspringen der sehr spontanen Reaktion, wenn beispielsweise ein Bürgerkrieg oder ein anderer Krieg ausbricht. Also die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg, nämlich der Ukrainerin nach 2022, passierte ja aufgrund des Überfalls Russlands auf die Ukraine. Und da konnte man überhaupt nicht irgendwie planen, ja, wie man jetzt diese Menschen irgendwie kanalisiert und auf bestimmte staatliche Pfadwege irgendwie lenkt. Und das heißt, dieser Anspruch, wir kriegen das irgendwie alles restlos kontrolliert, der muss eigentlich schon immer systematisch scheitern. Und was diese Verschärfungen dann im Endeffekt aber bringen, das ist im Endeffekt eigentlich einerseits eine Selbstvergewisserung in die eigene Gesellschaft hinein. Wir zeigen Handlungsbereitschaft, wir sind hart, wir tun etwas. Und faktisch haben die aber für die Betroffenen vor allem die Auswirkungen, die Migrations- und Fluchtwege, die werden länger, die werden beschwerlicher, die werden tödlicher.
Aber darum geht's doch, oder? Also ich meine, sie werden es nicht so ausdrücken, sie werden es nie so ausdrücklich in irgendein Pressemikrofon sagen, aber letztendlich geht es, zumindest ist es mein Eindruck, der Politik schon immer darum, es Menschen, die nicht weiß und hier geboren sind, möglichst schwer zu machen, also möglichst unattraktiv zu machen, überhaupt erst aufbrechen zu wollen.
Also ich würde schon sagen, auf der einen Seite ist das total richtig, es gibt ein massives rassistisches und auch neokoloniales Imperativ, was wir im EU-Grenzregime auch schon immer sehen. Also die eindrücklichen Bilder, die es schon seit Jahren gibt, beispielsweise von der spanischen Grenze mit hochgerüsteten Zäunen und Militäranlagen und Überwachungstechnologie. Das sind ja fast schon teilweise dystopische Szenarien, die man eher aus dem Kino kennt. Also da würde ich sagen, das sehen wir auf jeden Fall. Also auch ein massiven Ausschluss, ja, von insbesondere schwarzen Menschen natürlich. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Widersprüche, Ambivalenzen in diesem Projekt. Also insbesondere die Europäische Union hat eigentlich immer eher auf so eine flexible Strategie gesetzt. Also man wollte so ein bisschen selektieren in erwünschte Migration und unerwünschte Migration. Am Anfang stand da auf der Agenda, wir wollen vor allem hochqualifizierte Fachkräfte haben, die nach Europa einwandern, um das Demografieproblem zu lösen einer alternden Gesellschaft. Und man hat dann aber auch anerkannt, wenn jetzt Menschen hier sind, die hierher geflohen sind und hier sind und nicht einfach abgeschoben werden können, dann müssen wir für die auch Möglichkeiten des Arbeitens und der Integration eröffnen. Und wir können natürlich auch sehen, dass auch bestimmte Flüchtlingsgruppen dann auch aus geopolitischen Gründen durchaus auch anerkannt wurden. Wenn wir auf die Ukrainerinnen gucken nach 2022, da kam die EU sehr schnell zu einem Konsens, dass man gesagt hat, diese Gruppe wollen wir auch aufnehmen, schnell in den Arbeitsmarkt integrieren und die schleusen wir nicht durch diese komplizierten Asylverfahren. Wobei man sagen muss, auch da gibt es gerade einen Wandel. Also Ukrainerinnen, die jetzt kommen, werden aus dem Bürgergeld ausgeschlossen. Auch die sollen dann nicht mehr Integrationskurse besuchen. Also hinter dieser Entscheidung, da gab es auch immer durchaus auch ja einen Rassismus gegenüber, ja, oder sozusagen Abwertungsmechanismen gegenüber diesen Flüchtlingen, die nur im Kontext des geopolitischen Wettrüstens mit Russland nie so offen ausgesprochen wurden.
Was ist eigentlich, du sagtest gerade die Ukrainerinnen und Ukrainer, es gab ja auch noch, da erinnere ich mich noch dran, aus frühester Kindheit, die Boat People aus Vietnam, die sind ja auch mit offenen Armen empfangen worden. Was war anders? Was ist anders bei den Menschengruppen, die freundlich empfangen werden und denen, die nicht freundlich empfangen? Ist es tatsächlich die Hautfarbe?
Ja, also auch, Region? Aber auch nicht nur. Also wenn man sich in die Geschichte des Asylrechts hineinbewegt, also am Anfang bei dieser Idee des Asylrechts, da stand so ein bisschen auch die, ja, sozusagen Figur im Raum des politischen Flüchtlings, ja, der aus Deutschland geflohen ist vor dem Nationalsozialismus.
Thomas Mann.
So ungefähr, also ein Teil davon, ja, sozusagen. Es gab aber natürlich auch schon andere Figuren, ja, also natürlich auch Jüdinnen und Juden, die aus rassistischen und antisemitischen Zuschreibungen oder aus religiösen Gründen verfolgt worden sind. Was sich aber dann wirklich geändert hat, war, es gab dann so eine Phase, wo das Asylrecht auch sehr stark in so ein antikommunistisches Narrativ eingespeist war. Also in dem Kalten Krieg war es natürlich so, wenn Menschen aus der Sowjetunion und dem Sowjetblock geflohen sind, hat man die natürlich auch als politische Flüchtlinge dann irgendwie aufnehmen wollen, weil es Teil der Systemkonkurrenz war. Wobei die auch nicht mit offenen Armen aufgenommen wurden. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber es gab eine politische Rationalität da drin. Und dann, das, was du angesprochen hast, es gab dann auf einmal neue Flüchtlingsgruppen. So ein bisschen so einen Umschwung gab es, als auf einmal Sozialistinnen aus Chile geflohen sind. Nach dem Sturz von Salvador Allende und Pinochet. Dann hatte man auf einmal in den Botschaften, in den europäischen Botschaften, Kommunistinnen und Kommunistinnen, die verfolgt wurden. Was machte man jetzt mit dem? Das forderte Europa schon mal politisch heraus. Und dann, was du genannt hast, das nannte man damals mit dem schwierigen Begriff Dritte Weltflüchtlinge, die sozusagen Teil sind der Globalisierungsverwerfungen, ja, globaler Ungleichheit und Armut und den Konflikten in diesen Regionen. Und als da mehr Menschen geflohen sind, auch da gab es auf einmal so eine Herausforderung des Asylrechts. Und einhergehend damit haben dann auch so Diskurse an Bedeutung gewonnen. Die migrieren ja nur aus wirtschaftlichen Gründen. Die haben ja eigentlich gar keine richtigen Fluchtgründe. Das sind keine richtigen Flüchtlinge. Und das sind so Diskurse, die manifestieren sich bis heute wirklich sehr stark in der öffentlichen Debatte.
Jetzt wird oft eingewandt, weil du sagst, Migration gab es immer. Und es ist ja auch, ich finde, das merkt man, wenn man dann weiß ist und überlegt, vielleicht mal in einem anderen Land zu leben. Und also der weißen westlichen Gesellschaft, die vielleicht auch gut verdient und gut gebildet ist, der gesteht man Migration ja auch einfach so zu. Also das ist ja jetzt gar keine Frage eigentlich.
Das sind auch keine Migranten, das sind Expats.
Eben, da hat man schon ganz andere Wörter für geschaffen. Und also daran merkt man ja auch schon, dass ein Rassismus dahinter stecken muss. Trotzdem möchte ich ernst nehmen, was man immer wieder gehört hat aus den Kommunen und aus den Städten, die gesagt haben, mal ganz ehrlich, wir sind aber schon überfordert aktuell. Das war 2015, 16, dass das immer wieder zu hören war. Aber auch in den Diskussionen, nachdem der Ukraine-Krieg angefangen hat, kam das ja auch immer wieder auf. Wie siehst du das? Also es gibt ja offenbar tatsächlich irgendwelche Probleme, Migration zu gestalten, gerade eben vor Ort in den Kommunen und Städten.
Ja, ich glaube, da muss man eine vielschichtige Antwort darauf geben. Also wenn man historisch auch wieder einmal kurz zurückblickt, kann man sagen, dieser Ruf der Kommunen, wir sind überlastet, den gab es schon immer. Den gab es auch in den 70er Jahren von bayerischen Städten, wo die Zuwanderungs- und Flüchtlingszahlen weitaus niedriger waren als heute. Und das möchte ich gar nicht sozusagen in Abrede stellen. Die Kommunen sind einfach immer schon auch sehr schlecht finanziell ausgestattet worden. Und dieses Mantra der Überlastung wird natürlich auch genutzt, um bei der Bundespolitik anzuklopfen und zu sagen, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen finanzielle Unterstützung. Also das ist schon auch ein Teil von einem politischen Lobbyismus der Kommunen. Wir brauchen da eine Umverteilung, die im Kern total richtig ist, aber die dann oftmals auch sozusagen mit so ein bisschen vorgeschobenen Gründen auch, ja, diskutiert wird. Kolleginnen von mir von der Universität Hildesheim, die haben sich dann tatsächlich mal ab 2015 immer mal wieder angeschaut, sind die Kommunen eigentlich wirklich überlastet oder sind sie es nicht? Und da kriegt man einfach ein differenzierteres Bild. Also sehr viele Kommunen sagen, ja, das ist eine Herausforderung, die ist aber auch noch leistbar, die ist stemmbar. Kommunen sagen natürlich auch, wir sind überlastet und da geht nichts mehr. Aber man muss da schon genau hingucken. Was sind das für Kommunen? In welchen Gebieten sind die? Wie ist da insgesamt die Infrastruktur? Welche politischen Kämpfe in den Stadtverordnetenversammlungen gibt es da? Also natürlich auch mit dem Aufstieg der AfD sind da sozusagen Probleme natürlich massiv multipliziert worden. Und all die Probleme, die immer genannt werden, die Flüchtlinge angeblich produzieren, wie schlechte Kitas, keine Wohnungen, muss man natürlich schon sagen, in der Langzeitbeobachtung ist das jetzt nicht irgendwie eine Ursache, die Geflüchtete geschaffen haben, sondern da steht sehr viel auch eine Entwicklung in den 90er Jahren dahinter, eine Privatisierungswelle auf dem Wohnungsmarkt, eine systematische Unterfinanzierung der Schulen und Hochschulen. Und da sehen wir ganz viele Probleme, die dann natürlich wie in einem Brennglas hervortreten, wenn dann auf einmal mehr Menschen kommen. Und es gab eigentlich immer von den Sozialverbänden von Anfang an, seit 2015, die Forderungen, steigt mehr ein in den sozialen Wohnungsbau, versucht bitte hier große Infrastruktur- und Investitionspakete auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, das Irrsinnige ist ja, dass die ganze Zeit gesagt wurde, dafür haben wir aber kein Geld. Da wurde um jede Million gefeilscht zwischen Bund und Ländern. Und jetzt haben wir ja im letzten Jahr 2025 erlebt, dass Geld nicht so das Problem ist, wenn sich die großen Parteien einigen und große Sondervermögen auflegen und die Schuldenbremse an ein paar Stellen aufweichen. Also offensichtlich kann man schon Milliarden bewegen, wenn man das will.
Vor allen Dingen wäre eine schuldenfinanzierte Investition in sozialen Wohnungsbau tatsächlich eine Investition, die wäre sondervermögenskonform, wenn man es denn darauf anlegen wollen würde, ja. Würde eine kleine Rendite rausfallen, da würde sogar ich meine Ersparnisse reinhauen, wenn ihr mir 5% zurückgebt. Und das ist ja durchaus realistisch.
Genau, und ich will vielleicht auch noch hinzufügen, es kommen natürlich auch noch so ein paar strukturelle Probleme hinzu, die sich ableiten lassen aus diesem Problem, dass man Migration immer innenpolitisch diskutiert und das Innenministerium da so eine Rolle spielt. Also wir machen es den Menschen, die dann hier ankommen, auch extrem schwer auf eigenen Füßen zu stehen. Man muss sich ja klar machen, das sind Leute, die sind 2 Jahre geflohen, weil eine Flucht so lange dauert. Die haben ihr Leben selbst in der Hand gehabt. Die kommen dann hier in überfüllte Erstaufnahmeeinrichtungen, wo jeder Mensch verrückt werden würde, wenn man auf so engem Platz ohne Privatsphäre monatelang, wenn nicht Jahre, zusammengefercht ist. Und man verbietet ihnen, beispielsweise zu Menschen zu ziehen, die sie kennen. Also es gibt ja auch Geflüchtete, die ja ankommen, die haben schon Verwandte, die hier eine Wohnung haben. Und die sagen, ich habe ein Zimmer frei.
Die dürfen da gar nicht hin?
Nein, die haben erstmal die Verpflichtung, die müssen in der Erstaufnahme bleiben, die werden den Kommunen zugewiesen. Der Staat will wissen, wo sind die? Ja, die wollen das regulieren. Das ist so diese Gefahrenperspektive. Bei den Ukrainerinnen war es übrigens anders. Die durften dann, weil sie nicht im Asylverfahren drin waren, sozusagen waren dann auf dem freien Wohnungsmarkt und durften dann auch eben zu Freundinnen und Freunden ziehen. Und da hat man gesehen, dass diese unbürokratische Herangehensweise auch ein paar Probleme löst. Also das heißt, wir machen es den Leuten einfach auch massiv schwer und überlasten mit Vorsatz die staatlichen Strukturen, obwohl wir eigentlich viel kreativere Lösungen auch des zivilgesellschaftlichen Engagements da aktivieren könnten. Wobei ich immer sagen will, natürlich ist es auch eine staatliche Aufgabe und Obliegenheit, Menschen aufzunehmen. Also dieses Wegschieben auf die Zivilgesellschaft ist auch ein Problem. Nur man kann da natürlich auch im Einzelfall gute Lösungen auch finden. Und die werden halt sehr stark versperrt.
Wenn du sagst, dass das vorsätzlich passiert, sagst du damit gleichzeitig, dass das böswillig passiert?
Naja, also.
Oder wissen die es einfach nur nicht besser? Also kann ja sein, dass sie es nicht besser wissen. Kann ja sein, dass die ihre Scheuklappen aufhaben, ihre innenpolitischen, und überhaupt nicht in der Lage sind, in anderen Kategorien zu denken als Gefahr.
Ja, also das Innenministerium beispielsweise, da hat sich schon so eine Abschottungskultur, ja, etabliert, was auch wissenschaftlich immer mal wieder untersucht wird. Also wie verfestigen sich da eigentlich bestimmte Narrative? Also das ist auf jeden Fall ein Problem. Solche Strukturen entstehen ja nicht von jetzt auf gleich, sondern die wachsen kontinuierlich. Und dann werden auch bestimmte Pfadabhängigkeiten gelegt. Dann denkt man wirklich nicht mehr so out of the box, sondern sagt, ja, also mit Residenzbeschränkungen, damit haben wir doch schon immer gearbeitet, und mit Wohnsitzverpflichtungen. So machen wir es jetzt wieder. Deswegen ist, um ehrlich zu sein, diese Migrationspolitik so oft ermüdend, weil sie auch immer so ein Déjà-vu-Erlebnis ist für die Leute, die das schon lange beobachten. Also ganz viele Debatten, die wir jetzt gerade haben, die haben ja auch schon Anfang der 2000er gehabt oder in den 90ern und 80ern. Das wiederholt sich auch sehr viel in neuem Gewand. Und dann ist es aber natürlich auch so, was heißt Böswilligkeit? Auf jeden Fall steckt da drin natürlich die Idee, die ich ja schon benannt habe, so einen Kontrollanspruch zu haben. Und der erwächst natürlich auch aus nationalistischen, rassistischen Verhältnissen. Ja, dass man bestimmen will, wer gehört hier dazu, wer gehört hier nicht dazu. Und daraus entspringt eben ein unterschiedliches Agieren, wie man mit Menschen umgeht, die hier sind.
Du sagtest gerade, die Debatten führen wir ja schon seit den 80er Jahren und immer wieder. Sie nutzen aber nichts. Also, dass wir diese Debatten führen, hat exakt gar nichts genutzt. Daraus würde ich jetzt mal ableiten, dass wir diese Debatten falsch führen. Hast du eine Idee, wie wir sie richtig führen könnten, dass sie zu einem sinnvollen Ergebnis führen?
Also ich würde natürlich sagen, am Ende entscheiden sich auch so politische Prozesse nicht nur in der öffentlichen Diskussion. Ja, also da benötigt man schon auch eine andere Praxis vor Ort. Und ich finde, das sieht man auch. Also ganz viele von diesen ordnungspolitischen Narrativen werden auch alltäglich unterlaufen. Also wenn ich jetzt hier in Hessen gucke, da werden Menschen, junge Menschen aus Schulen und Ausbildungsbetrieben abgeschoben. Und dann gehen da die Elternvertreter, die Lehrerinnen und die Vertreterinnen der Wirtschaft auf die Barrikaden und sagen, so geht das nicht. Ja, es gibt zivilgesellschaftliche Projekte, selbst im tiefsten Bayern, wo man denken würde, das ist CSU-Hochland, wo dann die CSU-Landräte sagen, ja, wir haben hier die Geflüchteten, die sind bei uns in der Kirchengemeinde, ja, die sind bei uns im Fußballverein, die sind doch da, die bereichern hier unser Leben. Wir wollen nicht diesen Abschiebediskurs. Also auf der ganz praktischen Ebene passiert dann doch relativ viel. Wenn es aber jetzt darum geht, wie führen wir Debatten anders, dann würde ich schon sagen, ganz viele dieser Diskussionen werden natürlich migrationspolitisch geframed, obwohl sie eigentlich im Kern sozialstaatliche, sozialpolitische Diskussionen sind. Also wie gesagt, wenn wir darüber reden, über Wohnungsprobleme oder Sicherheitsprobleme, die haben wir in allen Bevölkerungsschichten und Abbevölkerungsgruppen, immer natürlich graduell unterschiedlich gelagert. Ja, aber wir können natürlich schon über die Frage reden, wollen wir nicht lieber darüber sprechen, wie soziale Infrastrukturen gestärkt werden, ja, wie ein Sozialstaat irgendwie besser gemacht wird. Und da gab es ja sogar im Bundestagswahlkampf ganz kurz mal so ein kleines Einverständnis, ganz am Anfang des Wahlkampfes, dass selbst Friedrich Merz und die CDU gesagt haben, über Migration wollen wir gar nicht so viel reden, wir reden jetzt mal über Wirtschaftspolitik. Und dann kamen die Anschläge, ja, die dann wieder den gesamten Bundestagswahlkampf umgedreht haben. Und man dann wieder diese Ansprüche hat fallen lassen und dann wurde doch wieder in einer Verschärfungsrhetorik in allen Parteien rum hin und her diskutiert. Nicht mit dem Ergebnis, dass die AfD kleiner geworden ist oder dass die Probleme kleiner geworden sind, sondern ganz im Gegenteil.
Gerade bei diesen Anschlägen drumherum gab es ja immer wieder Menschen, die auch versucht haben zu sagen, naja, man muss ja genau hingucken, was sind jeweils die Motive. Klar kann es ein harter Islamist sein, der sich irgendwie radikalisiert hat und das wirklich ideologisch da durchzieht, aber hin und wieder hat man es ja auch einfach mit psychisch gestörten Menschen zu tun. Und ich erinnere mich an ein Interview mit jemandem, der eben auch in der psychosozialen Betreuung von Migrantinnen und Migranten und vor allem auch Geflüchteten ist, der gesagt hat, ihn wundert das alles nicht. Eigentlich wundert ihn fast, dass so wenig passiert, weil wir da zu wenig reingehen. Menschen, die ja wirklich teilweise schwer traumatisiert hier auch ankommen, Krieg erlebt haben, Gewalt gesehen haben und lassen die ganz oft damit allein. Wie siehst du das?
Genau, also gerade bei diesen Anschlägen, die im Bundestagswahlkampf passiert sind, jeder Anschlag, jedes Attentat hatte wirklich auch unterschiedlichste Ursachen und Motivlagen. Also es wird ja einem immer so ein bisschen unterstellt in diesen migrationspolitischen Debatten, dass man irgendwie zum Beispiel auch islamistische Ideologien verharmlosen würde. Und das tue ich gar nicht. Also die islamistische Gefahr trifft vor allen Dingen die Geflüchteten, ja, die in den Unterkünften sind. Und da dann beispielsweise, die werden angesprochen von islamistischen Gruppierungen und sollen bekehrt werden. Und am Ende sitzen auf einmal die Geflohenen zusammen mit den Unterdrückern in einer Unterkunft. Also das ist, für die ist das vor allen Dingen ein Problem. Aber man kann damit ja jetzt nicht nur mit so einer Antwort kommen, wir verschärfen das Asylrecht und schieben alle ab, sondern warum spricht man dann nicht über die Frage, dass wir Demokratiearbeit auch in Unterkünften stärken, Deradikalisierungsangebote ausbauen. Also all das ist ja nicht passiert. Wir haben auch ja ganz oft so ein Homegrown-Terrorism, also dass Menschen, die deutsche Staatsbürgerinnen sind, sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben. Und da löst gar keine Abschiebedebatte irgendetwas. Und was du angesprochen hast, diese Notlage oder diese Bedarfe von Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, also die psychosozialen Zentren, die sprechen davon, dass nur 3% der Bedarfe gedeckt werden können. Nur 3% von den Menschen, wo wir überhaupt wissen, dass die psychische Auffälligkeiten oder Probleme haben. Da sind ja nicht alle Menschen mit drin. Also da gibt es auch viele, die komplett durchs Raster fallen. Aber nur bei 3% haben wir überhaupt die Möglichkeit, mit denen zu arbeiten. Und in den letzten Jahren werden diese Angebote sogar nochmal reduziert. Ja? Und jeder, der irgendwie versucht, einen Therapieplatz zu bekommen, weiß, wie schwierig das ist. Das heißt, da wäre auch die Frage, warum investiert man nicht da rein? Warum schafft man da nicht mehr Möglichkeiten und Stellen beispielsweise, um diese Situation ja auch irgendwie klären zu können? Und das ist wirklich, da bin ich immer wieder verzweifelt auch darüber, sage ich ganz ehrlich, dass wir dann immer nur mit Verschärfungsdebatten kommen und die eigentlichen Ursachen überhaupt nicht versuchen zu adressieren.
Ja, warum machen wir das denn nicht?
Ja, wir haben da ja schon ein bisschen drüber gesprochen, weil man, wie ja, gesagt, erstens mal sagt, also, ja nicht nur Geld. Ich glaube, Geld ist am Ende nicht die Frage, weil, um ehrlich zu sein, dieses Grenzregime, diese Abschiebemaschinerien, die kosten unglaublich viel Geld. Ja, also jetzt auch diese ganze Diskussion, die wir haben über Return Hubs, wir lagern Abschiebungen aus an Drittstaaten und die machen dann die Drecksarbeit für Europa. Also Großbritannien ist mit seinem Ruanda-Modell finanziell total baden gegangen. Die haben 600 Millionen Pfund in den Sand gesetzt. Also Abschiebungen kosten viel. Ja, diese ganze Aufrüstungsspirale in der Migrationspolitik, diese Überwachung der Grenzen, das kostet unglaublich viel Geld. Ja, also ich glaube, Geld ist nicht die alleinige Frage. Es ist die Frage, wofür gibt man es aus? Und was sind die politischen Ziele, die man damit verbindet? Und wenn man eben aus einer Gesellschaft kommt, die natürlich, wie gesagt, rassistische, antisemitische, patriarchale Herrschaftsverhältnisse hat. Das heißt, da ist schon mal die Auswahl der Handlungsmöglichkeiten auf der politischen Ebene begrenzter. Das heißt, da geht es um die Frage, wie schafft man eigentlich andere gesellschaftliche Kräfteverhältnisse, die das verändern, ja, um dann auch politische Entscheidungen treffen zu können. Und das entsteht durch Praxis, ja, und Überzeugungsarbeit, die lange dauert natürlich. Aber das sind natürlich die Gründe, warum man dann auf solche Situationen immer nur mit diesen vorgefertigten Lösungen in Anführungsstrichen reagiert, ja.
Angenommen, wir würden jetzt 50% des Geldes vom Grenzregime abziehen und das in soziale Arbeit mit Geflüchteten stecken, können wir dann sicher sein, dass das nicht dazu führt, dass noch viel mehr kommen und dann das Geschrei vom Kontrollverlust wieder größer wird?
Ja, das ist ja diese These, die oft rumgeistert, Sozialleistungen oder so Unterstützungsleistungen, die sind irgendwie so eine Art Pull-Faktor, wo dann die Leute angezogen werden. Also das gibt die Forschung tatsächlich nicht her. Also kein Mensch, der aus Afghanistan, dem Irak, Syrien oder der Türkei flieht, macht das, weil er irgendwie sich erträumt, am Ende im Bürgergeld zu landen.
In die soziale Sanktionsregime.
Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt sozusagen, also was ausschlaggebender ist tatsächlich, ist erstens mal, wenn Menschen fliehen, dürfen sie hoffen, dass es rechtsstaatliche Verhältnisse gibt in dem Land, wo ich hinfliehe. Also habe ich wirklich eine Chance, dass ich da ein faires Verfahren bekomme, Anwältinnen, die mir helfen? Das ist sozusagen ein sehr großes Motiv, warum man sagt, dahin gehe ich. Ein anderes großes Motiv ist, gibt es da eigentlich schon Communities aus meinem Land, die Sprache sprechen, die mir helfen können bei der Integration? Und wir haben halt in Deutschland mit die größte syrische Exil-Community, viele Afghaninnen historisch, auch Irakerinnen, das sind halt auch Gründe, ja. Also wir haben eine Realität der Migrationsgesellschaft in Deutschland, ja, die auch da ist. Und deswegen dann auch Menschen sagen, da will ich hin. Aber ich will auch dem Eindruck widersprechen, dass jetzt alle nach Deutschland wollen. Also dieses Grenzregime sorgt auch dafür, dass ganz viele in Deutschland stecken bleiben. Also Menschen, die sagen, ich will eigentlich nach Frankreich wegen der Sprache oder weil ich da Verwandte habe. Oder ich will nach Großbritannien, ja, weil Englisch einfach leichter ist. Also keiner, der irgendwie aus dem Ausland kommt, freut sich, sich hier mit der deutschen Sprache auseinandersetzen zu müssen auf dem Arbeitsmarkt. Das ist immer noch eine massive Hürde, ja, um überhaupt hier arbeiten zu können. Und das ist in anderen Staaten natürlich einfach, aufgrund der Kolonialgeschichte auch, einfacher, ja. Aber viele bleiben einfach stecken, weil dann das System sagt, du musst jetzt hier bleiben. Ja, du bleibst jetzt hier in der deutschen Unterkunft und darfst nicht weiter. Das führt natürlich auch zu einer unsolidarischen, ja, sozusagen Verteilung von Geflüchteten in Europa. Und man kann es ja sehen am Beispiel der Ukrainerinnen. Die hatten ja das Wahlrecht, wohin sie gehen. Denen wurde ja nicht vorgeschrieben, du musst nach Deutschland, du musst nach Polen, du musst nach Großbritannien oder so. Die hatten das Wahlrecht. Die durften entscheiden, ja, ich habe aufgrund der Visabestimmungen ja die Möglichkeit, mich erstmal frei zu bewegen. Und da hat man schon gesehen, es gab eine etwas gleichmäßigere Verteilung in Europa. Es war jetzt nicht so, dass alle an dem einen Ort bleiben wollten. Das hat sich schon ein bisschen mehr, ja, sozusagen verteilt. Und ich glaube, das sind auch Erfahrungen, aus denen man irgendwie ein bisschen schöpfen kann.
Wobei natürlich viele in Polen geblieben sind, ne?
Klar.
Ist ja auch naheliegend, ist einfach das Nachbarland und dann kann man vielleicht auch hin und wieder mal nach Hause.
Klar.
Aber wenn man es unterm Strich nehmen würde, also wir sind gerade in Frankreich, als ich in Paris angekommen bin, habe ich mich wie immer gewundert, wenn ich in Paris ankomme, so viele schwarze Menschen sieht man, wir sind aus Berlin, sieht man bei uns einfach nicht. Das heißt, hier sind einfach nochmal andere Communities, die eher hierher einwandern. In Spanien hast du nochmal andere, in Italien, in Griechenland. Wenn man es, wie du sagtest, entspannt sehen würde und die Leute sich von selber verteilen könnten, dann hätten wir vielleicht die Syrer und Afghanen und die Franzosen haben eher vom schwarzafrikanischen Kontinent mehr und so weiter. Aber tatsächlich kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass es sich verteilen würde. Nun haben wir ja aber das Problem, dass, ich erinnere mich auch da, seit 2015 wurde ja immer wieder debattiert, wir brauchen eigentlich ein europäisches, miteinander solidarisches System, wo alle gleichmäßig auch aufnehmen. Und es sperren sich die Länder, wir kennen sie alle, die sagen, wir machen auf gar keinen Fall mit. Und weil ein paar Länder nicht mitmachen, sagen alle anderen dann, ja, dann können wir es ja auch nicht machen. Wie siehst du das Problem?
Ja, also 2015 ist die Europäische Kommission mal nach vorne gegangen und hat gesagt, so, das geht so nicht mehr weiter. Irgendwie müssen sich jetzt mal alle ein bisschen dran beteiligen. Und damals haben die gesagt, wir machen erstmal so eine Notfallverteilung von Menschen, die in Italien und Griechenland angekommen sind. Ja, 160.000 Menschen verteilen wir. Ich habe jetzt nicht mehr die ganz genauen Zahlen im Blick, aber am Ende waren es dann, glaube ich, 30.000 bis 40.000, die wirklich verteilt worden sind. Auf jeden Fall bei weitem nicht die 160.000. Und da gab es eben auch Klagen von Ungarn, der Slowakei, die gesagt haben, da machen wir auf gar keinen Fall mit. Diese Quote war dann noch relativ schnell vom Tisch. Zivilgesellschaftliche Bündnisse haben damals gesagt, wir wollen ein Free-Choice-Modell, also eben die freie Wahl des Ziellandes, um eben diesem Community-Aspekt entgegenzukommen. Die Europäische Union hat dann wirklich hart verhandelt. 10 Jahre lang hat man über dieses gemeinsame europäische Asylsystem gestritten. Und was jetzt herausgekommen ist, ist mal wieder so ein typischer Kompromiss. Man nennt das flexible Solidarität. Also das bedeutet, als Mitgliedstaat der Europäischen Union habe ich jetzt 3 Möglichkeiten zu sagen, ich beteilige mich an der Verteilung oder an der Frage, wie hier Verteilungslasten in der EU geregelt sind. Ich kann entweder sagen, ich nehme Menschen auf. Das will fast keiner. Das will nicht mal Deutschland. Da sagen die Deutschen aktuell, die deutsche Bundesregierung, ja, Deutschland hat in den vergangenen Jahren ja schon unglaublich viele Menschen aufgenommen, jetzt ist mal Schluss. Polen sagt, wir haben diese ganzen Ukrainerinnen aufgenommen, jetzt ist mal Schluss. Also jeder sagt so ein bisschen, wir sind überlastet. Die zweite Möglichkeit ist, ich gebe Gelder in einen großen Topf. Also ich gebe finanzielle Mittel in den Topf rein, damit dann Spanien, Italien, Griechenland daraus Infrastrukturen vor Ort finanzieren können, Aufnahmestandards vor Ort. Drittens, ich leiste alternative Mittel, das ist sehr offen gehalten, das meint aber zum Beispiel Materialien und Personal. Ich schicke Polizeibeamten nach unten, ich schicke Übersetzerinnen nach unten, ich schicke Materialien wie Fingerabdruckscanner oder irgendwas, damit die da unterstützt werden. Ich kann aber auch Drittstaaten wie Libyen ein bisschen unterstützen bei der Migrationsabwehr. So, und dieses System hat einen Widerspruch, eine Ambivalenz in sich. Also auf der einen Seite würde ich schon sagen, es ist ein Fortschritt, dass zumindest alle Staaten mal verpflichtet darauf werden, irgendeine dieser 3 Sachen zu machen. Vorher mussten die das gar nicht. Also irgendeine dieser 3 Dinge müssen sie machen und in den sogenannten Solidaritätstopf einzahlen. Also da gibt es eine gewisse Form der Verpflichtung, die aber immer schwer durchgesetzt werden kann von der EU. Aber was wir wirklich sehen gerade ist, dass dieser Konsens, in Anführungsstrichen, der eigentlich noch nie einer war, jetzt schon wieder komplett aufgelöst ist. Also dieses neue Asylsystem tritt jetzt dieses Jahr in Kraft. Diese ersten Verhandlungen um Solidarität sind gelaufen. Und man hat wirklich gesehen, keiner will eigentlich sich an diesem Solidaritätssystem ernsthaft beteiligen. Und wenn man das nicht macht, dann steht man eigentlich genau wieder auf dem Stand von 2015 und die ganzen Debatten waren eigentlich egal.
Ist das das GEAS, was du meinst, was da gerade?
Genau, das ist Teil des gemeinsamen europäischen Asylsystems GEAS, das dieses Jahr in Kraft tritt. Und ein paar Dinge davon wurden jetzt schon vorher auch gemacht, wie diese Verteilungsfrage.
Kannst du noch mal kurz umschreiben für alle, die es, naja, so gut es eben geht, was so die Hauptveränderungen sein werden, wenn das jetzt in Kraft tritt?
Ja, ich habe jetzt ziemlich viele Schulungen gemacht zum neuen europäischen Asylsystem oder habe auch viele Schulungen besucht. Und der Treppenwitz ist eigentlich immer, es ist kompliziert und unverständlich. Und da steckt auch was dahinter. Das sind wirklich über 500 bis 800 Seiten Gesetzestext, die jetzt neu verhandelt worden sind, die auch nicht gut lesbar sind, die schlecht geschrieben sind, die teilweise sehr unsystematisch sind. Ich glaube, das wird alleine schon ein riesiges Problem. Alleine schon auf der Ebene, dass Verwaltungen, Gerichte und Anwältinnen erstmal teilweise überhaupt verstehen müssen, was ist da jetzt neu verhandelt worden. Manches vom alten System bleibt auch erhalten, aber es gibt auch viele Neuigkeiten und das wird sehr, sehr schwierig in der Praxis. Also was immer gesagt wird mit dem GEAS, da kommt jetzt die Kontrolle zurück. Also alle Migrationsforscherinnen, die ich kenne, sagen eigentlich, da kommt erstmal viel Chaos ja ins System hinein. Was bringt das GEAS jetzt sozusagen? Also das GEAS sagt im Endeffekt, wir bleiben bei vielen Dingen beim Alten und verschärfen sie. Also wir bleiben dabei an den Außengrenzenstaaten, Italien und Spanien. Die machen weiterhin die Arbeit, dass die Geflüchteten, die in Europa ankommen, erstmal dort bleiben sollen. Die kommen dann in sogenannte Grenzverfahren, die in der Regel mit einer de facto Inhaftierung auch einhergehen werden, weil vorgeschrieben ist, die Leute müssen an dem Ort bleiben, wo das Grenzverfahren stattfindet. Und wie hält man Leute fest? In aller Regel durch Inhaftierungen, ja, oder zumindest durch sehr starke Beschränkungen und Sanktionen, wenn man sich zum Beispiel abends nicht in der Unterkunft zurückmeldet. Also das wird schon mal die Frage sein, wie wird das umgesetzt? Sehr wahrscheinlich mit viel Inhaftierung. Dann sagt man, wir verschärfen auch die sozialen Rechte. Also wer in Griechenland eigentlich bleiben muss, aber in Deutschland ankommt, der kriegt gar nichts mehr. Ja, kein Barbetrag, kein Existenzminimum. Höchstens so ein paar Überbrückungsgelder, bis man angeblich wieder abgeschoben wird. Man wird auf null reduziert, ja. Also, und das kann natürlich auch massiv soziale Notlagen an der Stelle befördern.
Und Kriminalität, oder?
Ja, auch Kriminalität. Also ich befürchte schon, dass das GEAS auch dadurch dazu führen wird, dass genau das Gegenteil eintritt von dem, was die Politik will. Sie will ja Kontrolle und einen Zugriff auf die Menschen. Ich befürchte eher, dass das dazu führen wird, dass sich viel mehr Menschen dem staatlichen Zugang entziehen werden, die also gar nicht mehr bei den Behörden aufkreuzen, sondern in der sogenannten Schattenwirtschaft landen, ja, und versuchen, sich da durchzuschlagen. Das heißt, wir werden da sehr wahrscheinlich in Europa nochmal eine massive Illegalisierung auch erleben und viele Menschen, die auch dann Teil von Ausbeutung natürlich massiv sind, weil sie gar nicht irgendwie reguläre Aufenthaltstitel haben. Also das wird, glaube ich, ein riesiges Problem. Bei dem GEAS geht es auch damit einher, dass die Menschen im Endeffekt weniger Rechte haben, mit ihren Anwältinnen bei Gerichten aufzutreten. Da gibt es eine Einschränkung, weil man eben will, dass da nicht mehr alles sozusagen von den Gerichten kaputt gemacht wird, um es jetzt mal einfach auszudrücken. Interessanterweise, ein Kernbestand, der die ganze Zeit kritisiert wurde, bleibt erhalten. Also Angela Merkel hatte gesagt, das Dublin-System ist tot. Also Dublin kennen ja mittlerweile viele. Dublin heißt, ich muss in dem Land bleiben, der ersten Zuständigkeit, dort, wo ich Europa zum ersten Mal betreten habe. Und seit 10 Jahren redet man Dublin tot. Alle Journalisten, mit denen ich rede, sagen, das gilt ja gar nicht mehr. Im Kern hat sich Dublin überhaupt nicht verändert nach 10 Jahren Verhandlungen. Das bleibt im Kern erhalten. Also das, was am umstrittensten war, wird kaum verändert, interessanterweise, weil man da keine Einigkeit erzielen konnte zwischen den zentraleuropäischen Staaten und den südlichen Staaten, die gesagt haben, wir hätten halt gerne eine Verteilung von allen. Also das ist interessante Beobachtung, das bleibt irgendwie erhalten. Wir werden auch eine Veränderung bekommen, so im Aufnahmebereich, also wie Menschen in Alterseinschätzungsverfahren kommen. Also man kann da viel in die Details gehen. Aber im Endeffekt ist das neue GEAS mehr Verschärfung, weniger Rechtsschutz, mehr Inhaftierung, keine Sozialleistungen, wenn es mal darauf runterbrechen würde.
Wenn du Inhaftierung sagst, also wir reden ja jetzt nicht über irgendwie so einen Knast, wie wir ihn in Berlin Moabit stehen sehen, irgendwo, wo ein paar hundert Leute oder sowas drin wohnen. Also wie viele Menschen kommen da an? Also über wie viele Menschen, die mutmaßlich inhaftiert werden würden, reden wir da eigentlich? Und wie sehen dann die Haftbedingungen aus?
Naja, also offiziell geht die Europäische Union von 30.000 Menschen aus, die in diese Grenzverfahren kommen sollen. Und das
heißt, wir bauen Lager.
Ja,
wir bauen
genau.
Keine
wir bauen
Gefängnisse
wir bauen Lager. Also ich meine, das ist ja schon die Realität auf den griechischen Inseln. Im Endeffekt ist das GEAS auch eine Verrechtlichung dessen, was da schon lange passiert. Also wir haben schon sogenannte Closed Control Centers auf den griechischen Inseln, Samos, Kos, Lesbos. Die sind extrem restringiert, da kommen Journalistinnen nicht mehr richtig rein, Zivilgesellschaft, um das kritisch zu dokumentieren, was da passiert. Das heißt, da werden wir einfach einen Aufwuchs dieser Lager sehen. Interessanterweise, in dem letzten Bericht, den ich gelesen hatte von der Europäischen Kommission, die will immer wissen von den europäischen Staaten, wo baut ihr denn diese Lager, wo sind denn diese Grenzverfahren? Und da haben die EU-Staaten im letzten Bericht zumindest irgendwie gesagt, ja, wir sagen gar nichts. Also die EU hat sich dann auch darüber beschwert, dass die EU-Staaten überhaupt nicht sagen, wie sie dieses System umsetzen sollen. Weil natürlich, ja, viele Staaten auch diese Lager und Gefängnisse nicht auf eigenem Territorium wollen. Das sind ja immer unschöne Bilder, die da produziert werden. Aber wir werden auch in Deutschland mehr dieser Einrichtungen nochmal bekommen. Also ich wohne in Frankfurt am Main. Wir haben hier um die Ecke den größten Auslandsflughafen Deutschlands mit Frankfurt. Da wird das schon bestehende Lager vom Flughafenverfahren gerade noch mal massiv ausgebaut. Ja, also mehr Plätze werden da errichtet, um Menschen da reinzubringen und auch um diese Grenzverfahren dann da durchzuführen. Es gibt auch neue sogenannte, das ist ein technischer Begriff, Sekundärmigrationszentren. Ja, sind ja auch immer so schöne Begriffe in der Migrationspolitik. Also das meint Menschen, die sekundär migriert sind aus Griechenland und Italien, die nicht am Ort geblieben sind, wo sie bleiben sollen. Die kommen nach Deutschland und weil Deutschland die wieder zurückschicken will nach Italien und Griechenland, stecken wir sie in diese Sekundärmigrationszentren, damit wir sie dann schneller abschieben können. Und da gibt es auch schon in Brandenburg erste Pilotprojekte. Also da ist schon einiges in Bewegung.
Das ist mir auch aufgefallen, dass Brandenburg und Thüringen ganz vorne mit dabei sind, also auch die Bundesländer, wo die AfD besonders stark ist und entsprechend die CDU zum Beispiel auch noch ein bisschen rechter und die SPD teilweise auch. Also das heißt, letztendlich, was ich mich da ja immer frage, ist, wie vereinbaren wir das eigentlich alles noch mit dem Asylrecht, Genfer Konvention, Menschenrechten und so weiter? Haut das überhaupt hin? Weil ich habe das Gefühl, wir können doch Leute nicht einfach einsperren. Also ich erinnere mich noch an eine Rüge des Europäischen Menschenrechtsgerichts, wie heißt das? Europäisches Gericht für Menschenrechte, das Dänemark gerügt hat für genau solche Zentren und gesagt hat, das geht doch eigentlich nicht. Wir können doch Menschen nicht wegsperren, wir können ihnen das Recht auf Asyl nicht verweigern, wir können sie nicht unter dem Existenzminimum leben lassen. Was ist mit den Rechten dieser Menschen?
Also ich würde sagen, das ist ja auch keine Neuheit. Also im Endeffekt ist diese Migrationspolitik seit Jahrzehnten systematisch menschen- und grundrechtswidrig. Ja, das bemängeln Expertinnen, Anwältinnen, Rechtsbeistände ja schon ewig. Und es werden auch schon ewig diese Auseinandersetzungen geführt. Vor den Verwaltungsgerichten, den Sozialgerichten, dem Europäischen Gerichtshof, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und da gibt es auch immer mal wieder auch sehr, sehr gute Urteile, die genau das feststellen. Ja? Man muss sich ein paar Sachen klar machen. Also erstens mal ist es enorm schwierig für Menschen in diesen marginalisierten Lebenslagen überhaupt Zugang zum Recht zu bekommen. Also man stellt sich das immer so einfach vor, Deutschland und Europa, das sind Rechtsstaaten und jeder, der irgendwie in seinen Rechten verletzt wird, kann dann auch klagen. Aber es gibt da enormen Kraftaufwand, dass Menschen in Kontakt kommen mit Beraterinnen, dass die Beraterinnen denen sagen, das, was dir passiert, ist eine Rechtsverletzung. Das wissen die ja gar nicht. Das wissen auch Leute nicht, die hier einen schlechten Bescheid von der Sozialbehörde bekommen, ob das jetzt irgendwie gegen das Grundrecht auf Existenzminimum verstößt oder nicht. Also riesiger Beratungsbedarf. Dann braucht man Anwältinnen und Anwälte. Es gibt super wenige Migrationsrechtsanwältinnen, die wirklich gut sind. Einfach weil der Job super schwer ist, nicht viel finanziell einbringt, entgegen dem, was unser Innenminister gesagt hat, die große Anti-Abschiebeindustrie, die davon profitiert, von diesen Asylklagen. Also das sind Anwältinnen und Anwälte, die sind selbstständig in Bürogemeinschaften, die knaspern da an jedem Euro rum, ja, die sie von ihren Mandanten bekommen müssen oder von der Prozesskostenhilfe. Dann sind Zugänge zu Gerichten schwierig. Ja, also das ist alles schon enormer Kraftaufwand. Und selbst wenn man es dann geschafft hat, darf man überhaupt nicht unterschätzen, wie groß der Druck auf Gerichten ist aktuell. Also dieser politische Druck, der kommt immer so ein bisschen zeitversetzt bei den Gerichten an. Also Recht und Politik, die unterliegen nicht so diesem gleichen Zeitregime. Ja, also wenn in der Politik groß nach Abschiebungen, nach der großen Rückkehroffensive gerufen wird, dann sind die Gerichte da immer noch mal so ein bisschen zurückhaltender und langsamer, um es mal so zu sagen. Aber das kommt an. Also ich erlebe das massiv in der Beratungspraxis meiner Sozialarbeitsstudierenden, bei meinen Anwaltskolleginnen. Gerichte werden restriktiver, die hören nicht mehr richtig an, die machen keine gute Sachverhaltserforschung. Ich habe selber über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geforscht, 5 Jahre lang, und wirklich feststellen können, dass der politische Druck der Staaten auf diesem Gericht in Straßburg so groß ist, dass da dann gesagt wird, okay, an manchen Stellen wenden wir uns ab von unserer Rechtsprechung und halten unsere eigenen Leitlinien nicht mehr so hoch. Das wird dann ganz klar, wenn man dann sogenannte Sondervoten von Richterinnen liest. Also das sind dann so Meinungen von Richterinnen, die sie nochmal zusätzlich veröffentlichen zu der Mehrheitsmeinung des Gerichtes. Und dann sagen die auf einmal ganz offen, ja, wir schwenken ja hier gerade vollkommen ab von unserem Kurs, weil die Staaten gesagt haben, wir sind in so einer Ausnahmesituation. Ich habe da auch mit Richterinnen geredet, die gesagt haben, die Staaten drohen ihnen, die Gelder zu entziehen, den Gerichten auf europäischer Ebene. Und wir haben ganz aktuell einen Prozess im Europarat, angestoßen von Dänemark und Italien. Die wollen an die Europäische Menschenrechtskonvention ran, die ja unabhängig von der Herkunft für alle sagt, Menschenrechte gelten für alle. Und die wollen jetzt aktuell ran an das Verbot der Folter und der unmenschlichen Behandlung und das Recht auf Familie. Und wollen sagen, diese Rechte, die gelten für bestimmte Flüchtlingsgruppen und Ausländerinnen nicht mehr genauso viel für Europäerinnen. Ja, da schaffen wir Menschenrechte zweiter Klasse. Das wird aktuell verhandelt zwischen den Staaten. Und das ist wirklich eine große Gefahr, dass wir gerade sehen, dass da versucht wird, selbst diese Rechtsgrundlagen zu verändern. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Gerichtshof. Das geht nicht spürbar an dem vorbei.
Am Ende von all dem, also angenommen, diese Kräfte setzen sich durch, so wie sie sich die letzten Jahrzehnte auch durchgesetzt haben. Am Ende davon steht ja im Grunde eine geschlossene Gesellschaft. Die, ich kann die mir vorstellen, auf einer Insel. Mhm. Hältst du eine geschlossene Gesellschaft hier auf unserer Halbinsel, auf unserer europäischen, hältst du die überhaupt für irgendwie realistisch, irgendwie vorstellbar?
Ich würde da vielleicht erstmal sagen, diese geschlossene Gesellschaft, die oder diesen Versuch, die zu erzielen, die sehen wir jetzt auch ganz aktuell in einem Angriff des Bundesinnenministeriums auf Integrationskurse. Ja, also es gibt aktuell eine neue Linie, dass man sagt, die freiwilligen Integrationskurse für asylsuchende Unionsbürgerinnen, auch Ukrainerinnen, die dürfen von denen nicht mehr besucht werden. Ja, wir begrenzen die nur noch auf die Leute, die verpflichtet werden zu diesen Integrationskursen. Und dieser Anteil, der da ausgeschlossen wird, das macht fast die Hälfte, ja, 44%, fast die Hälfte der Integrationskursteilnehmerinnen aus. Und das wirkt sich aber auch auf die andere Gruppe aus. Also wenn in Integrationskursen auf einmal die Hälfte fehlt, wird das teilweise nicht mehr finanziell tragfähig für die Träger und die steigen aus. Und man macht da Strukturen kaputt, die man auch nicht einfach wieder aufrollen kann. Und das ist wirklich ein riesiges Problem. Und am Ende beschwert man sich dann wieder, ja, die Menschen, die hierher gekommen sind, die sind alle nicht integriert. Aber man hat selber alle Strukturen kaputt gemacht, die das irgendwie versucht haben abzufedern. Und dadurch, ohne dass man überhaupt irgendwie ein Gesetz verändert hat, ohne dass die AfD an der Macht ist, sorgt man schon massiv dafür, dass Integration und Ankommen kaputt gemacht wird. Und diese geschlossene Gesellschaft, die du da benannt hast, die funktioniert natürlich nicht, weil wir einfach auch in der Realität leben, die international und globalisiert ist. Also das können wir ja sehen. Alle Krisen der letzten Jahre kommen natürlich auch aus internationalen Zusammenhängen. Ja, der Überfall auf die Ukraine, die Pandemie, der Klimawandel, über den keiner mehr reden will. Ja, das sind alles internationale Phänomene, die man nicht alleine als einzelner Staat irgendwie bearbeiten kann. Und Fluchtmigration ist oftmals eben auch ein Effekt dieser Probleme, die man nicht bearbeiten will. Und das kann man aber nicht machen, indem man überall die Grenzen hochzieht. Das hat nämlich auch, und das wissen wir aus der Forschung ganz gut, ganz massive autoritäre Rückkoppelungseffekte in unsere Gesellschaften. Das Narrativ ist ja, wir machen uns dicht, wir sind total hart in der Migrationspolitik. Innenminister Dobrindt sagt immer mehr Härte und Schärfe. Und dadurch sorgen wir dafür, dass extrem rechte Einstellungen und Zustimmungen nach unten gehen. Das Gegenteil ist ja der Fall. Die AfD rangiert in vielen Bundesländern auf Platz 1, auch im Bundestrend löst die sich immer so ab mit der Union. Und wir können das in allen anderen europäischen Staaten sehen, alle Parteien, die auf so einen Kurs der geschlossenen Gesellschaft eingeschwenkt sind. Die sind auch kaputt gegangen. Ja, es gibt keine konservative Partei mehr in Frankreich und in Italien. In Großbritannien sehen wir aktuell, wie die Brexit-Partei unter Nigel Farage die Umfragen anführt und Labour kaputt macht und die Tories kaputt macht, die einen massiv harten Migrationskurs fahren. Es gibt einfach keine empirische Beweiskraft dafür, dass eine harte Migrationspolitik auszahlt, sich nicht mal am Beispiel Dänemark, was immer angeführt wird. Da sagt man immer, das dänische Modell sei ja so super. Also die dänische Sozialdemokratie, die diesen Kurs fährt, hat die letzten Wahlen immer haushoch verloren, hat Kopenhagen nach 100 Jahren zum ersten Mal verloren. Die Rechten sind nicht kleiner geworden, die haben sich pluralisiert. Linke Parteien haben auch profitiert von diesem Kurs der Sozialdemokratie in Dänemark. Und in Dänemark haben wir eine massive Zunahme von Rassismus, die auch die Gesellschaft verändert. Das sind jetzt viele Antworten auf die Frage, aber ich will einfach sagen, diese Idee, wir machen die Gesellschaft geschlossener und dann haben wir paradiesische Zustände, das ist wirklich ein vollkommen falsches Konzept und wird den Herausforderungen einer globalisierten Welt auch nicht gerecht.
Ich unterstelle jetzt mal, und das magst du mir verzeihen, ich unterstelle jetzt mal, dass du nicht so viel schlauer bist als die da alle in der Politik. Ich unterstelle also, die wissen das, was du uns hier gerade sagst, und die wissen das sehr genau. Hast du eine Arbeitshypothese, warum die das ignorieren?
Ich würde aber auch da nochmal reingrätschen und sagen, ich höre immer wieder auch von Leuten, die Politik beraten, dass die es nicht wissen, dass die ganz vieles, gerade auch was in Wissenschaft und Forschung so herausgefunden wird, nicht wissen.
Okay.
Genau, also ich glaube, es gibt auf der einen Seite so ein Problem der Wissenschaftskommunikation und der medialen Aufmerksamkeit. Also insbesondere in der Migrationspolitik finde ich das frappierend, dass in den Talkshows von Markus Lanz, Maybrit Illner etc. sehr oft Migrationsforscher und Asylrechtlerinnen eingeladen werden, die einen sehr harten Kurs verfolgen, die aber überhaupt nicht repräsentativ sind für das Migrationsrecht und die Migrationsforschung. Also, wenn man sich anguckt, es gibt immer mal wieder Aufrufe, ja, aus der Migrationsforschung oder aus dem Asylrecht, und da stehen dann hunderte Namen drunter von Wissenschaftlerinnen. Aber eingeladen werden die drei, die dann nicht darunter stehen, aber sehr harte Vorschläge machen. Also da ist schon ein und die sind auch sehr nah an der Politik dran. Die werden direkt in die Politikberatung eingemünzt. Also das heißt, da gibt es schon einen unglaublich selektiven Zugang von Wissenschaft. Und ich will jetzt gar nicht zu Lanz und so eingeladen werden. Darum geht's mir gar nicht. Also das ist jetzt hier nicht die Einladungskarte, die ich hier über den Podcast versenden will. Darum geht's mir nicht. Also das ist vielleicht auch gar nicht der Raum, wo eine gute Debatte funktioniert, um ehrlich zu sein, wenn ich mir diese Talkshow-Formate anschaue. Die haben ihre ganz eigenen Probleme. Aber sie multiplizieren natürlich bestimmte Vorstellungen, die jetzt sozusagen von der Mehrheit der Forscherinnen gar nicht so transportiert werden. Das ist schon ein riesiges Problem. Und dann kommt es einfach auch ja, hinzu, dass wir in der Politik gewisse Fahrtabhängigkeiten haben, wo es sehr, sehr schwierig ist, die umzudrehen. Jetzt gerade vor ein paar Wochen ist ja Rita Süssmuth verstorben aus der CDU. Das war eine der wenigen, die es in der CDU geschafft hatte, bei solchen Themen mal andere Punkte nach vorne zu stellen. Die war sehr zentral bei der sogenannten Süssmuth-Kommission Mitte der 2000er Jahre, wo endlich mal anerkannt wurde, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Und das war ein sehr massives Graben innerhalb der eigenen Partei beispielsweise auch. Und das ist nicht beschränkt auf die CDU. In der SPD gibt es genau solche Abschottungsfantasien. Und auch bei den Grünen durchaus. Also es ist parteiübergreifend. Und das heißt, das ist wirklich ein sehr starkes Wühlen, ja, sozusagen, und Arbeiten, um diese Pfadabhängigkeiten aufzulösen. Und das wird leider in den letzten Jahren auch kaputt gemacht, was man eigentlich schon erreicht hatte. Ich würde sagen, 2015 hat auch deswegen so mit dieser Willkommenskultur funktioniert. Nicht, weil Merkel gesagt hat, die sollen jetzt alle kommen, sondern ganz im Gegenteil, weil die Gesellschaft auch weiter war als vorher. Weil es da eine Rezeption gab in der Öffentlichkeit über Migrationsgeschichten, mehr Wissenschaftlerinnen, mehr Forschung an den Unis, mehr Initiativen, die gesagt haben, wir machen da was. Das war eine sehr starke Bewegung auch von unten, wo dann die Bundesregierung auch gesagt hat, wir können jetzt nicht einfach die Grenzen schließen. Wenn wir das machen, dann fliegt uns hier alles um die Ohren. Das ist jetzt 10 Jahre später wahrscheinlich leider anders.
Ich habe auch das Gefühl, es hat einfach an den Stellen, die früher noch ansprechbar waren, ich denke da an von der Leyen zum Beispiel, auch die EU-Kommissionspräsidentin, die inzwischen, finde ich, einen viel rechteren Kurs fährt als noch vor 10 Jahren. Also die entscheidenden Stellen, die früher Vernunft orientiert waren, haben sich packen lassen. Und ich würde sagen, das ist so eine gesamteuropäische, mit Ausnahme von Spanien, gesamteuropäische, sich da so reinsteigern und den Migrationsdiskurs immer rechter zu führen, eben aus der Angst heraus. Und du hast es ja gerade gesagt, das ist aber eigentlich Quatsch, dass man sonst den Rechten das Feld ja überlassen würde. Also wird man selber auch rechts. Kommen wir irgendwie da wieder raus? Ist Spanien vielleicht das Vorbild, dass wir sagen könnten, hey Leute, guckt mal, da ist jetzt eine linke Minderheitsregierung. Das wurde ja irgendwie über königlichem Dekret durchgesetzt. Also auch ein bisschen komisch, aber immerhin haben sie es jetzt durchgesetzt. Wir legalisieren die Sin Papeles, also die Leute, die keine Papiere haben, weil es ist das Vernünftigste, was wir tun können, aus so vielerlei Hinsicht.
Vielleicht ganz kurz nochmal zur EU-Kommission, das ist ein gutes Beispiel. Also sozusagen so 2018, 19 war die Kommission auch noch so ein bisschen von Fridays for Future beflügelt, hat diesen Green New Deal auf den Weg gebracht und die europäische Wettbewerbsfähigkeit, indem man Europa menschenrechtlicher macht und umweltfreundlicher. Und da sieht man ja total gut, dass diese Härte in der Migrationspolitik nicht auf die Migrationspolitik beschränkt bleibt. Klimaversprechen werden aufgelöst, menschenrechtliche Versprechen beim Lieferkettengesetz werden abgeschwächt. Also überall, alles, was die Kommission vor 6 Jahren auf den Weg gebracht hat, wird gerade wieder zurückgerudert, ja, weil man mehr rechte Regierungen hat. Und eben jetzt faktisch auch eine rechte Mehrheit im Europaparlament. Das heißt, ich finde, das ist einfach so ein gutes Beispiel, um zu sehen, diese Härte in der Migrationspolitik, da hat es angefangen, schlägt durch in alle Politikbereiche. Und jetzt eben die Frage, wie kann man es anders machen? Also ich habe jetzt natürlich auch nicht die Blaupause. Wenn wir über Spanien reden, Spanien hat auch schon immer, ja, mal wieder so in zeitlichen Abständen viele Menschen legalisiert. Ich habe noch 2006 vor Augen, da gab es das auch schon mal 100.000-fach. Das ist ein paar Spezifika von Spanien auch geschuldet, einerseits der geografischen Situation, weil einfach viele Menschen immer noch einfach zentral über Spanien einreisen, da dann auch arbeiten unter schwierigen Bedingungen auf den Plantagen, in den Treibhäusern, ja. Spanien hat eine noch viel schärfere demografische Krise, eine alternde Gesellschaft, ist ein Auswanderungsstaat. Junge Menschen sind wegen der Wirtschaftskrise in andere Staaten gegangen. In Berlin kann man das ja gut beobachten und haben sich da niedergelassen. Und Spanien ist ein bisschen die Jugend auch weggelaufen. Und deswegen steht man da auch einfach vor dem riesigen Problem, wie will man eigentlich dieses System da erhalten? Und deswegen sagt man immer wieder in zeitlichen Abständen, wir legalisieren alle, die da sind, damit wir irgendwie regulärere Arbeitsverhältnisse haben, in die Sozialversicherung eingezahlt wird etc. Ich meine damit, man kann dieses Beispiel nicht komplett universalisieren für alle anderen Staaten. Man kann aber was daraus lernen. Insofern, dass man sagen kann, selbst unter diesem massiven europäischen Druck gibt es da Staaten, die entscheiden sich einfach auch anders. Und was man schon sehen kann, ist, dass es überall in Europa immer noch Städte gibt und Kommunen, nicht nur Städte, ich will das gar nicht nur auf die Großstädte beschränken, auch Kommunen, die sagen, ja, wir finden das überhaupt nicht richtig, Europa abzuschotten. Wir würden eigentlich gerne mehr Zuwanderung ermöglichen, weil wir das auch brauchen, weil wir, und nicht nur aus so einem wirtschaftlichen Aspekt, auch aus einem humanitären Aspekt. Und da haben wir einfach wieder dieses Problem, Migrationspolitik ist innenpolitisch geframed, wird von den Nationalstaaten betrieben und die Städte haben wenig Möglichkeiten, Einfluss darauf zu nehmen, ob sie offene Städte sein können oder nicht. Wir sehen das ja auch in den USA, diese Sanctuary Cities, die es da gibt und die mehr Kompetenzen haben, die zum Beispiel sagen können, wir schieben jetzt nicht einfach so ab, deswegen hat man ja überhaupt ICE dahin geschickt, weil Städte gesagt haben, da machen wir einfach nicht mit, ja. Diese Möglichkeit haben wir in Deutschland gar nicht. Also Abschiebungen sind Bundesrecht und wird durch die Länderpolizeien durchgeführt. Man kann da aber sehen, dass diese Städte echt so ein Hort sind, ja, von den Communities, die es da gibt, die dann immer noch sagen, wir wollen eine andere Gesellschaftsordnung haben und nicht so eine degradierte, von oben degradierte Abschottungsgemeinschaft.
Das erinnert mich an den Vorschlag von, ich glaube, Gesine Schwan, die genau das mal gesagt hat, dass wir auf europäischer Ebene eigentlich den Städten, die das möchten, ermöglichen sollten, die Migration bei sich so zu regeln, wie sie das für richtig halten.
Vollkommen richtig. Das war dieses Konzept auch Städte der Zuflucht. Das war auch nicht nur Gesine Schwan, die hat das politisch prominent nach vorne getragen. Das waren aber natürlich auch viele Initiativen vor Ort, die das schon lange gemacht haben. 2015 haben die Bürgermeisterinnen von Lampedusa und Palermo gemeinsam mit den Bürgermeisterinnen in Barcelona ja zusammengearbeitet und gesagt, hier, wir legen unsere Ressourcen zusammen, wir arbeiten gemeinsam. Also in diesen, gerade interessanterweise, in den Städten, wo viele Menschen angekommen sind, gab es ganz lange Zeit, das hat sich leider auch etwas verändert wegen dem ganzen Druck, aber ganz lange Zeit gar nicht so eine massive Migrationsabwehr, sondern da haben die Bürgermeisterinnen gesagt, nun gut, das ist Realität, wir haben die Leute hier, ja, und jetzt müssen wir auch mit denen human umgehen, ja, und das ist einfach weiterhin ein nicht ausgeschöpftes Potenzial, ja, für eine progressivere Migrationspolitik.
Du hast es ja gerade, du hast es eingangs gesagt, du hast gerade eben nochmal gesagt, das Problem ist, dass im Grunde das Innenministerium ein Monopol auf die Migrationspolitik hat. Dabei sagtest du halt auch, es ist eigentlich ein Querschnittsthema. Wohin würden wir es geben? Ein eigenes Ministerium?
Es gibt unterschiedliche Vorschläge. Es gibt die Idee, man macht ein eigenes Migrationsministerium und sagt, da bündelt man dann das Wissen und die Expertise und auch die Handlungsmöglichkeiten. Ich kann dem Vorschlag auch was abgewinnen, dass man sagt, man macht das, um auch das Thema sichtbarer zu machen. Tatsächlich würde ich aber auch sagen, es ist so ein Querschnittsthema, dass eigentlich kein Ministerium sagen kann, wir behandeln das jetzt nicht. Also das ist Teil des Sozial- und das ist ja auch jetzt schon so. Also auch im Sozialministerium, über die Sozialleistungen, ja, ist das ein Thema im Familienministerium, im Auswärtigen Amt.
Okay, aber am Ende ist das Innenministerium in einer wesentlich machtvolleren Position.
Richtig. Genau, deswegen würde ich halt sagen, versuchen wir doch diese ganzen Fragen des Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes nicht nur innenpolitisch zu diskutieren, machen wir es zu einer eher Aufgabe vielleicht des Sozialministeriums, des Familienministeriums. Also ich würde einfach sagen, es gibt da auch die Möglichkeiten, das anders zu denken. Es gab auch schon aus der Wissenschaft Vorschläge für ein anderes Zuwanderungsrecht, wo man also zum Beispiel die Logik umkehrt und nicht sagt, wir verbieten erstmal Zuwanderung und schaffen dann Ausnahmen. Sondern wir machen das ganz anders. Wir lassen Zuwanderung zu, prinzipiell, und dann kommen erst die Ausnahmen. Ja, also sozusagen, es gibt da auch schon immer mal wieder Vorschläge aus der Migrationsforschung, wie man die Logik umdrehen kann. Und es ist nicht in Stein gemeißelt, dass man immer nur sagt, wir machen so ein hartes Migrationsregime. Diese harten Migrationsregime sind eigentlich eher noch ein sehr junges Beispiel in der Geschichte. Und erst so ein Ergebnis der nationalen Kämpfe der letzten 100 Jahre. Aber davor war es ein bisschen einfacher, auf der Welt herumzureisen.
Tatsächlich, da sind die Leute nicht rausgeschmissen worden. Also ich konnte einfach nach, wie hießen denn damals die Länder? Also
Naja, ich kann es natürlich nicht für jeden Staat jetzt historisch sagen, weil ich kein Historiker bin, aber es war schon so, als es auch noch keine Nationalstaaten gab, war es natürlich teilweise eher, dass die Städte ja sozusagen die Mitgliedschaften geregelt haben. Das war auch teilweise die wirtschaftliche Zuständigkeit über die Handwerkszünfte, ja, die dann gesagt haben, du hast jetzt hier Bürgerrechte, ja, weil du jetzt hier dein Handwerk betreibst. Aber natürlich das klassische Beispiel sind die USA, ja, der Einwanderungskontinent. Das ging natürlich auch einher mit einer brutalen Kolonialisierung der Indigenen, die da gelebt haben, ja. Also es ist ja eine brutale, zerstörerische Migrationsgeschichte, die Europa da angerichtet hat in den Americas. Aber, ja, es war sozusagen lange Zeit, eben auch als die Vereinigten Staaten sich gegründet haben, dann eher, wir sind ein Kontinent der Zuwanderung und wir lassen das zu.
Der Melting Pot. Ich habe in der Schule in den 90ern gelernt, die USA sind ein Melting Pot.
Ja.
Nur würden wir die Logik der Migrationspolitik umdrehen, wie du es eben gesagt hast. Also wir laden erstmal ein oder wir machen nicht zu und gucken dann, wer kommt. Nee, du nicht, also wie in der Disco sozusagen. Damit konterkarierst du natürlich diesen Kontrollfetisch, der politisch gerade vorherrscht und auch gesellschaftlich gerade vorherrscht. Was sagst du dann jemandem? Also du sitzt jetzt tatsächlich bei Markus Lanz und da sitzt dann einer dieser rechten Hardliner und du sagst, naja, man könnte ja die Logik auch mal umdrehen und dann sagt der, ja, aber dann haben wir ja einen kompletten Kontrollverlust. Wir können hier ja nicht jeden aufnehmen. Was setzt du dem entgegen? Kann der, oder anders gefragt, kann der überhaupt in irgendeiner Welt seinen Willen haben, den Wasserhahn beliebig auf und zu drehen, wie du es eben genannt hast?
Genau, das ist, glaube ich, einfach ein faktisches Problem sozusagen für diese Kontrollhybris. Ja, also man kann Menschen nicht komplett restlos kontrollieren. Ja, also wenn man das möchte, ist man in einem absolut totalitären System, wo ja auch einige hinwollen auf dieser Welt. Und selbst da ist das nicht restlos möglich. Also auch, wir wissen genug über totalitäre Systeme, wo es immer noch Räume der Subversion gibt, des Unterlaufens von solchen Regelungen. Also es ist einfach nicht möglich, Menschen in ihrer Freiheit komplett restlos zu regulieren. Das ist einfach eine Essenz, die wir aus der Geschichte ziehen können. Und alle Versuche, das zu tun, gehen immer einher mit einer massiven Entrechtung, Brutalität und Gewalt. Das wird jetzt keinen extrem Rechten überzeugen, weil die wollen genau das. Aber das ist auch nicht sozusagen der Resonanzraum, den ich erreichen will, sondern ich will eher Demokratinnen und Demokraten erreichen, die denken, mit dieser Kontrolle kommen wir weiter und können das Problem lösen. Und das ist meines Erachtens nicht das Instrument, um Antworten zu liefern auf die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Max, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Danke sehr.
Das war unser Gespräch mit Maximilian Pichel. Er hat übrigens auch ein Buch geschrieben, das heißt Law statt Order, der Kampf um den Rechtsstaat, und ist 2024 bei Suhrkamp erschienen. Ich habe so gut es ging versucht, euch alle möglichen Hintergründe in die Shownotes zu packen. Und außerdem haben wir heute auch noch einen Faktencheck von und mit Nandor Hulverscheid.
Ja, und damit willkommen zum Faktencheck in dieser Interview-Ausgabe der Wochendämmerung. Ich fange gleich mal an mit einer Zahl, die Max Pichel genannt hat, zum Thema psychosoziale Betreuung von Geflüchteten, also Menschen, die nach Erfahrung von Krieg oder Gewalt hier zu uns gekommen sind. Da hat er gesagt, wir könnten nur 3,3% des Bedarfs decken, und das stimmt so, zumindest habe ich eine Quelle für diese Zahl von der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Fluchtopfer. Und dann habe ich noch eine weitere Aussage zum Thema Flucht und Migration gecheckt. Dabei ging es um Großbritanniens Ruanda-Modell. Also es wurde ja eine Vereinbarung von Großbritannien noch von der vorigen Regierung geschlossen, eben dorthin Flüchtlinge abzuschieben gegen Geldleistungen vor allem. Und die Größenordnung, dass da Ruanda in Max Pichels Worten 600 Millionen Pfund in den Sand gesetzt haben soll, die stimmt zumindest. Die konkrete Summe liegt vermutlich noch höher. Laut einer Aufstellung des britischen Innenministeriums lagen die Gesamtkosten bis Ende 2024 schon über 600 Millionen Pfund. Geschätzt bis Ende 2025 sogar bei rund 715 Millionen Pfund. Dabei wurden in den zwei aktiven Jahren des Programms nur 4 Freiwillige und keine Asylsuchenden nach Ruanda ausgeflogen. Also tatsächlich ein ziemlicher Misserfolg. Weiter geht es mit Zahlen zum deutschen Wohnungsmarkt. Unter anderem wurde gesagt, dass es da ab den 90er Jahren eine starke Privatisierung gab, die Zahl der Sozialwohnungen eben auch zurückgegangen ist. Und das stimmt so im Wesentlichen. Also auf jeden Fall zur Zahl der Sozialwohnungen kann man schon ab den 90er Jahren einen deutlichen Rückgang feststellen. Also ein Gutachten im Auftrag der deutschen Mieterverbände hat beispielsweise einmal da die Anzahl der Mieterhaushalte in Deutschland und die Anzahl der Sozialwohnungen gegenübergestellt. Und demnach kamen Ende der 80er Jahre im früheren Bundesgebiet lediglich rund 4 Mieterhaushalte auf eine Sozialwohnung. Und im Jahr 2002 war das Verhältnis schon auf 8 Miethaushalte pro Sozialwohnung angestiegen. Das heißt, die Zahl hat sich verdoppelt und heute sind wir bei über 20 Mieterhaushalten pro Sozialwohnung. Und das liegt nicht nur am Bevölkerungszuwachs, den es ja auch gab, sondern auch einem tatsächlichen deutlichen Rückgang im Bestand an Sozialwohnungen in Deutschland. Und die letzte Anmerkung, die ich hier mitgebracht habe, ist auch zu einer Aussage über die 90er Jahre. Und zwar wurde gesagt, dass es da eine systematische Unterfinanzierung der Bildungseinrichtungen, der Schulen und Hochschulen gegeben hätte. Und zunächst einmal ist korrekt, dass die Bildungsausgaben auf dem Gebiet der Bundesrepublik in diesem Bereich, die sind seit Anfang der 80er Jahre deutlich zurückgegangen, nämlich von rund 4,5% des Bruttoinlandsprodukts auf rund 3,3% in den 90er Jahren. Inwieweit da rein politische Prioritätensetzungen jetzt eine Rolle gespielt haben oder zum Beispiel auch Belastungen der Wiedervereinigung allgemein viele Ausgabenbereiche belastet haben, das kann ich jetzt leider in der Faktencheckzeit nicht mehr sagen. Und damit verabschiede ich mich und wünsche ein schönes Wochenende.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 20. Februar 2026. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.